Sie tauchen immer wieder auf in meinem Feed. Die Anzeigen und Angebote für psychedelische Zeremonien, seien das Ayahuasca-Zirkel in entlegenen Tälern der Schweiz oder auch Abende, die versprechen, dich in Trance-Zustände zu versetzen via Atemtechnik zu Lichtshow und Musik. Beides wird als psychoaktives Ritual angepriesen, das dir zu neuen Einsichten verhelfen soll. In mir weckt das immer große Skepsis. Ja, solche Zeremonien mögen, wenn sorgfältig und fachkundig begleitet, gewisse Dinge im Inneren in Bewegung bringen. Doch können die wirklich dasselbe leisten, in Anführungs- und Schlusszeichen, wie wenn sich MystikerInnen in Stille versenken, über Jahre hinweg? Und wie nachhaltig ist denn das Ganze? Vor einigen Sommern hatte ich die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der sich wirklich auskennt und nicht bloß einen Wochenendkurs als Schamane gemacht hat. Der Chefarzt und Professor für Psychiatrie Gregor Hasler. Er ist einer der wenigen Fachpersonen in der Schweiz, die mit Psychedelika forschen dürfen, im Rahmen einer weltweit einzigartigen Psychedelika-Psychotherapie. Die Reportage aus seiner Forschungsstation in Fribourg hört ihr heute als Wiederholung in unserer Sommerreprise. Es ist einer der ersten wirklichen Sommertage in diesem Jahr. Ich schwitze, während ich den Hügel zur psychiatrischen Klinik in Fribourg hochlaufe. Dort treffe ich Gregor Hasler.
Ja, mein Name ist Gregor Hasler. Ich bin Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Fribourg und auch Chefarzt am Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit.
Gregor Hasler ist eine der wenigen Fachpersonen in der Schweiz, die ausgewählte Psychedelika in der Psychotherapie und in der Forschung mit einer entsprechenden Bewilligung des Bundesamts für Gesundheit einsetzen dürfen. In den Therapiesitzungen sowie der Forschung mit Substanzen wie etwa LSD ist ihm aufgefallen, was die Menschen danach berichten, klingt sehr, sehr ähnlich wie die Berichte der Mystikerinnen.
Ja, da sind wir im LSD-Zimmer. Wir haben uns Mühe gegeben. Wir merken doch, wir sind in der Klinik, aber andererseits haben wir hier rote Stühle, orange Vorhänge, Bilder von Bergen und Nebel und Brücken und Wasser. Das soll alles dazu führen, dass man ja, entspannt ist und eine gute Reise hat.
Gute Reise hat, ja. Wieso das Rot und das Orange? Hat das irgendeine Bedeutung?
Ja, ich meine, es sind nicht so buddhistische Farben, aber allgemein hat sich das wie am besten bewährt. Es ist so, unter den Psychedelika ist, alle Sinne sind verschieden und man mag dann anders gut. Und ja, ich glaube, das Orange mögen viele gut.
Und zum genauen Ablauf, was denn da Ihnen passiert, da kommen wir nachher dann noch, würde ich sagen.
Ja, ja.
Klar. Und Sie haben ein so ein LSD-Zimmer oder haben Sie mehrere?
Nein, ich habe noch ein anderes, zeige ich auch.
Sehr gerne.
Beide Zimmer sind mit farbigen Lichtern ausgestattet. Die Farbe kann jeweils der Patient oder die Studienteilnehmerin auswählen.
Wie kannst du ganz schön die Lichter zeigen?
Merci.
Jetzt sehen wir hier die Farbe, oder? Ist schon orange sind beliebt, oder?
Also die Leute nehmen alles außer Rot in der Regel.
Rot, ja.
Die dürfen
ganz
am Anfang
rot.
Von den LSD-Sitzungen eine Lieblingsfarbe einstellen, einfach zum Spaß. Die können auch damit spielen, so, wenn die wollen. Also, manche machen das sehr gerne mit dem Kreis. Ja, Orange-Gelb ist beliebt, weil es zusammenpasst mit den Vorhängen und mit den Bildern und so. Oder auch Grün-Lila.
Doch ich bin ja nicht nur hier, um mir diese Zimmer zeigen zu lassen, sondern um mehr zu hören über die vielleicht, könnte man sagen, Verwandtschaft von Psychedelika und Mystik.
Yeah.
In Ihrem Buch Higher Self schreiben Sie darüber, wie Psychedelika einen Zugang zur Spiritualität öffnen können. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Ja, wenn man einfach die Literatur anschaut, sieht man, dass ganz viele Leute, die sich für Spiritualität interessieren, auch für Psychedelika, was Timothy Leary, dieser Pionier, eigentlich Forschung machen wollte, dann hat er Leute gesucht und er dachte mehr so an Biologen oder Psychologen, aber es sind ganz viele Theologen gekommen. Das ist eigentlich, wenn man historisch sieht, warum das zusammenfällt, das war ganz wichtig bei diesem Harvard Psychedelika-Studien, dass eigentlich dann vor allem Theologen mitarbeiten wollten. Und wenn man das sich anschaut, ist es einfach so, dass natürlich unter Psychedelika man zum Beispiel sehr starke Liebesgefühle erleben kann. Und es ist doch häufig so, dass Leute das irgendwo im christlichen Kontext zum Beispiel beschreiben oder erleben oder vergleichen, weil ja sonst nicht so viele, ich sage diese Art von Liebe, nicht so viele andere Bilder auch haben. Das andere ist auch, dass das Ich auflöst und entsteht so ein Zustand von extremer Offenheit. Und das ist einfach, kann man zumindest diesen Zustand als spirituell interpretieren.
Und Sie haben diesen Zusammenhang über Literatur entdeckt oder über eigene Experimente, wenn ich fragen darf?
Also zuerst lese ich schon lange die Literatur und das hat mich schon interessiert, dass in diesen alten Veden ja, die eigentlich ein Psychedelikum namens Soma verwendet haben, dass also das ganz am Anfang von Religionen eigentlich so Psychedelika eine Rolle spielen können. Aber das andere war schon, dass ich dann in einem, als ich zum Therapeuten ausgebildet wurde, ich dann MDMA erhalten habe und dann hatte ich doch selber so recht christliche Gefühle. Und das hat mich auch etwas überrascht und so hatte ich aber doch auch einen direkten Zugang zu, warum man da auch von Spiritualität spricht im Rahmen von Psychedelika-Erfahrungen.
Christliche Gefühle, das, das klingt irgendwie witzig. Ist das, eben, Sie haben es vorhin schon erwähnt, das ist etwas, was oftmals dann auftaucht bei Teilnehmenden, obwohl vielleicht auch Sie sich nicht unbedingt als Christ bezeichnen würden. Woher kommt denn das?
Ja, ich meine, in der Theologie, also ich habe ja auch mit Theologen viel gesprochen, nennen wir das so Perennialismus, das heißt, dass es doch irgendwo gewisse Elemente von Religion gibt, die es überall gibt. Nicht? Man spricht auch von mystischen Zuständen oder diesen Offenheitszuständen. Ja, und da verstehen sich alle. Klar, in der Religion gibt es verschiedene Traditionen, aber es gibt fast in jeder Religion auch so eine mystische Tradition. Und es ist völlig klar, dass diese Gefühle, also ja auch so, dass man, wenn man das mal genommen hat, auch viel besser versteht, was so eine Hildegard von Bingen oder was die alle geschrieben haben, versteht man dann plötzlich. Das ist auch etwas, ich meine, viele haben ja das doch auch gelesen und Mechthilde von Magdeburg oder so, dass man auf einmal steht, oi, jetzt völlig klar, wo die geschrieben haben. Und das verbindet einem natürlich etwas mit dieser Tradition, es macht die auch ein bisschen verständlicher.
Und es ist wahrscheinlich auch der kulturelle Hintergrund. Also, wie soll ich sagen, den wir nicht einfach so loswerden, auch wenn längst ja alles säkularisiert ist, diese alten vielleicht Erinnerungen oder Prägungen, die scheinen lange zu überstehen.
Ja, ich kenne schon so diese Generation, die eigentlich ein völlig unproblematisches Verhältnis haben. Und meine Eltern haben wir da noch gekämpft oder Großeltern um ein gutes Verhältnis. Ich bin nicht speziell religiös und aber doch habe mal die Bibel gelesen und so. Also ist schon nicht so, dass ich da keine Ahnung habe. Aber ja, das hat mich schon ein bisschen erinnert an diese Tradition oder mich näher gebracht zu diesen Traditionen. War doch erstaunlich, im Vorfeld habe ich eigentlich schon vor allem natürlich indische Texte, Buddhismus gelesen. Das denkt man natürlich, das ist auch so, wird auch sehr stark natürlich und sehr gut unterrichtet. Aber es ist mir doch aufgefallen, dass gerade diese starken Liebesgefühle, die eigentlich doch eher im Christentum beschrieben werden. Oder es ist auch interessant, dass man eigentlich in der Literatur das auch wirklich offiziell mystische Zustände nennt und nicht meditative, das könnte man auch. Und Buddhisten brauchen das Wort mystisch ja nicht, obwohl es da Ähnlichkeiten gibt. Es ist doch interessant, dass man scheinbar das doch näher oder an dieser mystischen Tradition sieht. Das hat übrigens auch historische Wurzeln. William James, diese große Religionspsychologin in den USA, hat halt schon gesagt, man kann Lachgas nehmen und so mystische Zustände generieren. Der hat schon ein bisschen den Steilpass gelegt zu dieser Tradition, dass man überhaupt die Idee kommt, man könnte mit Substanzen mystische Zustände erhellen. Aber man sieht das auch bei Hildegard von Bingen, die hat wahrscheinlich Alraune verwendet. Also wenn man das ein bisschen genauer sieht, sieht man doch, dass oder Alkohol oder andere Substanzen, dass Substanzen doch ja, im Religionserleben, vor allem in diesen mystischen Traditionen, doch eine gewisse Rolle gespielt haben.
Ja, logisch, weil über das reine in der Stille sitzen, in diesen mystischen Zustand oder in diese Alleinheit zu fallen, ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, mühsamer, als wenn ich eine Substanz nehmen kann und quasi am selben Ort lande. Also ich kann das schon gut nachvollziehen. Würden Sie sagen, Psychedelika sind sowas wie eine Abkürzung zu Gott?
Ich würde sagen, es ist eine Demokratisierung, oder? Also früher war es natürlich so, das haben Sie schon recht, dass gewisse sehr begabte Leute, ebenso wie Hildegard, natürlich auch Männer und so, es waren natürlich sehr, sehr intelligente Leute, die diese Begabung hatten und dann mussten die anderen das lesen und einfach glauben so. Und ich glaube, mit dieser amerikanischen Welle geht es schon auch um eine Demokratisierung, dass halt jetzt jeder oder jede diesen mystischen Zustand haben kann. Klar, Abkürzung kann man schon sagen, oder dieser Zustand allein ist zwar scheinbar wichtig für die Therapie, also ist doch ein ganz erstaunlicher Befund, aber ist natürlich nicht die Therapie. Also da braucht es doch so, was man so Kultivierung nennt. Das gibt es in der mystischen, in der buddhistischen Tradition, wo man doch immer wieder solche Zustände hat. Und ich versuche auch, die ohne Substanzen zu haben. Also ganz viele Leute, die nehmen ja nicht immer Substanzen, sondern die können das dann immer besser auch in der Meditation. Aber es ist dann immer noch sehr viel Arbeit, so sagen wir zum Beispiel, eine achtsame Haltung zu kultivieren. Da reicht eine Einnahme eines Psychedelikums schon nicht.
Ja, ist das etwas, was Sie in Ihrer Forschung und Therapietätigkeit beobachten, dass so, wenn es nur das Erlebnis mit der Substanz ist, dann kann das manchmal so etwas hängen bleiben im Sinn von, es findet keine Integration statt.
Genau, da geben wir so Mühe, eben die Patienten vorzubereiten und natürlich auch sehr gut auszuwählen. Also wenn wir natürlich das Gefühl kriegen oder ich das Gefühl habe, der Patient will nur so einen Kick oder eben will irgendeine Abkürzung, dann ist er oder sie nicht geeignet, sondern das sind nicht Menschen, die schwer leiden bei uns, sonst können sie gar nicht genommen werden und die auch bereit sind, eine neue Erfahrung zu machen. Das andere ist ja, nach der psychedelischen Erfahrung haben wir eine sogenannte Integrationssitzungen, wo man das eben bespricht und dann auch sieht, ob das wirklich einen therapeutischen Prozess auslöst. Man muss sehen, Psychotherapie hat immer sehr viel mit Klarheit, mit Reflexion zu tun und ja nicht nur einfach nur mit Erfahrungen machen.
Und dennoch zeigen Sie mit Ihrer Forschung, dass da ein unglaubliches Potenzial, also nicht nur Sie, das hat ja schon früher angefangen, eben Timothy Leary und so weiter, dass ein unglaubliches Potenzial drin steckt, in diesen Substanzen, um Menschen zu helfen, die, wie sagt man, therapieresistent leider geworden sind oder Therapien greifen nicht.
Das haben wir Erfahrungen jetzt über doch Jahrzehnte in der Schweiz, natürlich nicht so viele Patienten, ein paar wenig Psychiater, die das machen, aber man hat immerhin gesehen, es ist sehr sicher, wenn man das richtig macht und dass gewissen Patientinnen und Patienten geholfen werden kann. Nun haben wir eine größere Studie gemacht, die sind meistens so 50 bis 100 Patienten und hat sie doch durchwegs, dass das antidepressive Wirkung ist. Nichts, keine Wunderwirkung, wie Sie gesagt haben, ist einfach, da wirken die anderen Medikamente nicht, dann wirkt es etwa so stark wie ein Antidepressivum. Ist einfach interessant, man gibt es nur einmal und es wirkt dann manchmal über Wochen und Monate. Aber auch hier haben wir natürlich Patienten, die nicht darauf reagieren oder die nur sehr wenig davon profitieren.
Arbeiten Sie in die Richtung, dass eben MDMA zum Beispiel oder auch Ketamin oder LSD als Psychopharmaka quasi anerkannt werden oder eingesetzt werden können?
Ja, das ist schon das Ziel, oder? Jetzt ist ja nur in der Schweiz, nur durch diese extremen Einschränkungen, also wir dürfen auch niemanden vom Ausland behandeln oder wo es sehr, sehr viele Anmeldungen hat. Wir dürfen auch nicht leichtere Krankheiten behandeln, also nur bei Therapieresistenz. Da kann man sich durchaus fragen, warum nicht auch als Erstbehandlung, weil man muss ja nicht regelmäßig einnehmen. so dass das etwas, das ist ja auch kriminalisiert momentan, die Substanzen, so dass sich das etwas lockert oder einfach den wissenschaftlichen Befunden anpasst. Ich sehe weiterhin, dass wir einfach auch Patienten haben, für die das nicht gut ist, Menschen, die Psychose hatten, die Epilepsie haben und so weiter. Also es gibt auch Menschen, die wir schützen müssen vor Psychedelika. Und deshalb finde ich schon gut, wenn man da langsam das entwickelt. Aber schon bei einem Medikament, da braucht es mehr Tausende, wir haben jetzt Hunderte. Also es braucht dann für eine offizielle, so normale Swissmedic-Zulassung schon noch Firmen. Bis jetzt waren also mehr Universitäten, Firmen, die das aufgreifen. Dann wird das natürlich leider kommerziell, wie man dann Tausende von Menschen untersuchen kann, um wirklich sehr verlässlich etwas über die Sicherheit und die Wirksamkeit zu sagen. Aber genau dieser Prozess wird wahrscheinlich stattfinden.
Ja, die Sicherheit, das ist ein gutes Thema, weil kann man im Voraus wissen, wie jemand auf sowas reagiert? Also wenn jetzt, ich sage jetzt mal, jemand hat keine Vorgeschichte mit Psychosen, wissen wir, also können Sie dann wissen, was da kommt?
Ja, ich meine, ich war ja sehr skeptisch gegenüber und dann war ich ja gar nicht dafür, aber dann hat man doch gesehen, in den USA hat man doch über 1000 so behandelt, also in so Sicherheitsstudien, und wenn man dann eben so die auswählt nach diesen Kriterien und auch in diesem Setting, das wir haben, das ja sehr ruhig ist, dass das sicher ist. Und das hat sich bewährt. Also man muss die Patienten sehr gut auswählen. Was schon ein Problem ist, mit den Studien sieht man, da melden sich 500, am Schluss werden 50 behandelt. Also gewisse sind so offizielle Kriterien, aber man hat auch so ein Gefühl oder die Leute müssen natürlich reflektiert sein. Das andere ist natürlich, dass man dabei ist als Arzt die ganze Zeit, natürlich sehen kann, das kommt jetzt nicht gut oder das ist irgendwie mehr verwirrend oder verstörend. Und da kann man ja jederzeit auch die Wirkung stoppen durch so ein Gegenmittel.
Ah, also man kann eingreifen.
Ja, ja, natürlich. Also, ja, nein, das ist über viele Stunden, man kann eingreifen, also man greift natürlich primär psychologisch ein. Man weiß natürlich auch psychologisch, was es braucht, damit eine gute Reise entsteht. Die Vorbereitung ist sehr wichtig, die Leute auch sehr gut informiert sind, aber man kann auch medikamentös den Trip stoppen, was sehr selten passiert, aber es ist doch gut zu wissen, dass es das gibt.
Absolut, ja. Wie läuft denn so eine Sitzung ab? Also wenn jetzt jemand zur Forschung sich anmeldet, wie läuft das ab? Also Sie sagen, das gibt strenge Auswahlkriterien, nach denen die Probandinnen und Probanden ausgewählt werden, und dann kommen sie hierher?
Also jetzt bei uns, wir machen keine Patientenstudien, also wir machen Forschung an gesunden jungen Menschen oder jetzt auch dann an gesunden älteren Menschen, wir machen auch Forschung bald an Hirnschlagpatienten, aber nicht an psychiatrischen Patienten, einfach weil das sehr, sehr aufwendig ist. Mhm. Beim psychiatrischen Patienten ist klar, das ist eine Behandlung. Und die Behandlung beinhaltet immer mal eine allgemeine Beratung. Nicht? Es geht ja nicht darum, jetzt einfach nur Psychedelika zu geben, sondern allgemein zu beraten. Und wenn man denkt, doch, die Person ist motiviert, auch das Umfeld, also der Arzt, die Psychotherapeutin, die Familie finden es eine gute Idee, das ist wichtig, weil sonst ist man ganz allein mit dieser Erfahrung. Das Umfeld muss stimmen. Und die Patientin, der Patient hat auch realistische Vorstellungen von der Therapie, dann kann man eben ein Bewilligungsschreiben verfassen und ans Bundesamt für Gesundheit schicken, und das wird dann beurteilt. Und wenn das bewilligt ist, sieht man die Patienten wieder und macht eben Vorbereitungssitzungen, wo man genau erklärt, wie der Ablauf ist, wie lange das dauert, wie das mit dem Essen ist, mit den Kleidern, mit Musik und all diese Details. Das kann manchmal mehrere Stunden dauern, diese Vorbereitung. Und am sogenannten Substanztag kommen die Patienten um 9, um 9:30 ist meistens dann die Einnahme des Psychedelikums. Das ist auch noch in der Vorbereitung. Wir haben ja 3 verschiedene Substanzen in der Schweiz zur Verfügung. Und also MDMA, Psilocybin oder LSD. Und dann begleite ich den Patientinnen und Patienten den ganzen Tag in diesem LSD-Zimmer, das wir besucht haben. Und das geht dann etwas im Nachmittag, 4, 5, 6. Die werden auch alle abgeholt. Die bleiben nicht hier, sondern die werden abgeholt. und die verfasst dann einen Bericht über diese Erfahrung und dann finden eben danach die Integrationssitzungen statt, das ist wie eine Psychotherapie, wo es aber darum geht, eben diese spezielle Erfahrung zu integrieren, das zu besprechen und zu reflektieren.
Und man weiß ja, wie wichtig Set und Setting ist in diesen, ja, in diesen Erfahrungen. Ist es da für die Menschen einfacher, das so in einem dermaßen gehaltenen Rahmen zu machen, in der Klinik mit Ihnen, oder schwieriger?
Ja, das also nur zum Erklären, das Set meint eben ein Mindset oder eben, wir würden sagen, den Patienten, also ist er geeignet, also bezüglich seiner Krankheit und bezüglich seiner Einstellung oder seiner Bildung auch. Und das andere ist das Setting, das habe ich eben beschrieben, mit Vorbereitung, diesem Zimmer und Nachbereitung. Nun ist klar, wenn die Patienten, die bei uns landen, die wissen natürlich, es ist eine Institution, das hat Vor- und Nachteile, die Sicherheit ist natürlich sehr groß, es ist eine Klinik, man hat dauernd Ärzte hier, ich bin ja selber Arzt. Und aber klar, das ist natürlich, oder es gibt auch Gruppensettings, es gibt natürlich Leute, die sind lieber in einer Praxis. Im Grü, also draußen ist man nicht, aber sagen wir im Bauernhof oder so, einen speziellen Raum, da gibt es natürlich verschiedene so Vorlieben. Klar, ich habe auch ein Buch geschrieben, die meisten Patienten, die sich melden, haben auch dieses Buch gelesen und so. Und klar, die Patienten, die ich sehe, die sind natürlich auch sehr zufrieden mit diesem Setting, weil das ist natürlich schon im Voraus so eine Auswahl. Die sehen mich auf YouTube, die wissen ja, wer ich bin und aber da gibt es ganz verschiedene Therapeutinnen und Therapeuten zum Glück, die halt verschiedene Angebote machen. Aber in den Sicherheitsbestimmungen, da ist man sich sehr einig. Also vieles, muss man sagen, ist man sehr einig. Es ist ruhig, es ist nach innen gerichtet, es wird nicht groß getanzt oder so. Es gibt diese Augenbinden, damit man sich nach innen richtet. Es wird bei uns in der Schweiz nicht dauernd Musik gespielt, sondern nur ein Drittel. Das alles hat damit zu tun, um sich wirklich gegen innen zu richten, damit wirklich ein therapeutischer Prozess stattfindet. Nicht sonst eine Party lenkt man ja eher von dieser Offenheit oder dieser Introspektion ab, oder? Also man sieht so Psychedelika, dann nehmen die noch andere Substanzen und tanzt und viel Musik und Stroboskoplicht. Nicht, das führt ja alles nicht zu einer vergrößerten Offenheit, sondern das führt einfach dazu, dass man eigentlich von dieser Offenheit ablenkt.
Mhm. Ja, also LSD ist, das finde ich völlig absurd, wenn man das an Partys nimmt. anyway. Wie sehen denn so therapeutische Prozesse aus oder wovon berichten Menschen nach diesen Erlebnissen?
Man muss sagen, es ist sehr, sehr vielfältig, was die Patienten erleben. Und die meisten haben eine schwere Krankheit und die beschäftigen sich natürlich mit dieser Krankheit, das heißt mit schweren Ereignissen in ihrem Leben, mit sehr schwierigen Gefühlen, mit Schmerzen. Es ist ja interessant, dass die Patienten dann so wie eine sehr distanzierte, gütige Haltung gegenüber sich selber einnehmen und gegenüber diesen Schmerzen oder Erfahrungen. Und das hilft ihnen, diese besser zu verarbeiten. Das ist so das Häufigste. Das nennt man so psychodynamische Reisen. Eben da geht es vor allem so wie in der Psychoanalyse oder in einer Psychotherapie, einfach ein bisschen verstärkt. Es gibt schon auch andere Patienten, die haben so mystische Zustände. Da, die beschäftigen sich weniger mit sich selber, sondern die sehen so extrem weite Räume oder fühlen sich sehr offen, empfinden sehr starke Liebesgefühle, so diese Art. Und das wird häufig dann mit Spiritualität in Verbindung gebracht.
Würden Sie sagen, eben diese Offenheit, oder Sie haben auch ganz zu Beginn das Gefühl der Ich-Auflösung erwähnt, würden Sie das gleichsetzen eben mit den mystischen Erfahrungen, die durch Meditation, Stille geschehen können?
Ja, das ist eine auch akademische Debatte, ob das ist eben dieser Perennialismus, das heißt, dass es eben so ewige, gleiche religiöse Zustände gibt. Ich bin eher Vertreter von dieser Meinung. Ich denke tatsächlich, es gibt Unterschiede kulturelle, je nach Technik, aber im Kern gibt es auch Gemeinsamkeiten. So dieses Ich-Auflösen, diese Offenheit, die dann verbunden ist mit so Liebesgefühlen oder mit allem verbunden zu sein. Genau, das kann man unter Meditation, sieht man, dass die Menschen das berichten, oder in der deutschen Mystik zum Beispiel, da sind schon Ähnlichkeiten wichtig. Nicht? Wir haben natürlich auch so Fragebögen konstruiert, um das wirklich zu vergleichen. Und da sieht man schon, dass etwas, wenn man das so erfasst, Mystik mit Fragebogen, dass fortgeschrittene Meditationsexpertinnen, auch zum Teil nach Hypnose oder nach Psychedelika, dass das Ähnlichkeiten hat der Erfahrung.
Also das ist eine meiner großen Fragen. Wie messen Sie denn das? Und Sie sagen jetzt, Sie haben einen Mystik-Fragebogen. Ist das, wie, ja, wie gemessen wird, wie viel Mystik geschieht da?
Klar, eines sieht man natürlich in der Sitzung. Also die, zum Beispiel, es schläft niemand, die Leute sind ruhig. Sie reden dann weniger, es hat noch niemand gesagt, es sei langweilig. Also man sieht natürlich das rein äußerlich, dass da jetzt ein ganz spezieller psychischer Zustand eintritt. Sonst ist schon so, haben wir ja nur die Möglichkeit, mit dem Patienten zu reden. Also ich wecke, ist ein bisschen übertrieben, aber jede Stunde hole ich sie aus diesem Zustand raus und frage genau, was sie erleben. Deshalb weiß ich dann direkt für jede Stunde, ich mache mir auch Notizen dazu, was die Patientinnen und Patienten erleben. Und am Schluss macht man noch diesen Fragebogen. Das ist natürlich subjektiv, aber das sind so Fragen wie: Mein Zeitsinn hat sich sehr stark verändert. Für eine Weile gab es keine Vergangenheit oder keine Zukunft mehr. Oder der Raum hat sich verändert. Manchmal hat das Gefühl, es gibt keine räumlichen Grenzen oder so. Das haben, muss sagen, das Ausmaß ist unterschiedlich. Gewisse haben das sehr stark, andere nicht. Aber das wäre schon die Definition oder des mystischen Zustands. Er ist vorübergehend und irgendwie Zeitsinn, Ortsinn verändert sich doch massiv. Und es ist irgendein Gefühl der Bedeutsamkeit. Also viele sagen doch, es war irgendwie, wie es auch immer war, es war wie eine sehr bedeutsame Erfahrung.
Es kann ja sowas haben von, also egal jetzt, wie dieser Zustand geschieht, hervorgerufen wird, sowas wie ein Schlüssel und du öffnest eine Tür zum Eigentlichen.
Genau, das ist natürlich dann wie eine Interpretation, oder? Ja, es gibt dann so Fragen, wo man so fragt, haben Sie jetzt die letzte Realität getroffen? Da sieht man auch, die Fragebögen sind da sehr unterschiedlich, da merkt man schon, die Gefühle, es gibt Bedeutung und es gibt Liebe, es gibt Zeit und Ort sind aufgelöst, das ist allgemein, aber jetzt die Interpretation, ist das jetzt die letzte Realität, ist das irgendeine Begegnung mit einer anderen Welt oder was auch immer, das ist dann wirklich sehr kulturell. Und ich muss sagen, die Patientinnen und Patienten, die ich sehe, die sind in diesem Sinn sehr wenig spirituell. Also die Interpretation sind sie eigentlich sehr zurückhaltend.
Und für Sie persönlich?
Ja, ich meine, ich bin da natürlich als Akademiker und Forscher auch zurückhaltend in der Interpretation. Mir geht es nicht mehr um die Beschreibung. Aber ich habe auch gesehen, das habe ich auch im Buch beschrieben, wie das doch so christliche Gefühle, nenne ich das, also wo man doch auf einmal fühlt, da ist so viel Liebe vorhanden, dass man wirklich verstehen kann, warum Jesus sagt, ja, genau, wir sollten anderen lieben wie uns selbst oder wenn wir die nicht lieben, die uns hassen, was wäre dann die Belohnung oder solche Sätze, versteht man oder habe ich dann auf einmal verstanden. Es ist einfach so ein Übermaß an Liebe, dass ja, es wäre wie lächerlich, dass nicht für alle Liebe da ist und dass man da große Unterschiede machen würde. Nicht, also wie auch immer, also ich würde jetzt einfach bescheiden sagen, ich habe ein bisschen besser verstanden, ein Teil dieses Christentums oder ein Teil von dem, was so Jesus direkt in seinen Reden gesagt hat.
Ist es etwas, was sich auch weiter auf ihr Leben ausgewirkt hat?
Schwierig zu sagen, also sicher bin ich schon, habe ich das Gefühl, achtsamer oder genieße die Sachen besser. Genau, und schon bei diesem Mitgefühl, das ist schon nicht, dass ich das jetzt immer noch habe, oder die Effekt ist verschwunden, aber es kommt mir doch dann in den Sinn, vor allem wenn ich da irgendwie so Neid habe oder Missgunst, dass man könnte auch eine andere Haltung einnehmen und sich einfach mitfreuen. Ich glaube, diese Mitfreude, die hat schon deutlich zugenommen seit dieser Erfahrung.
Sie sagen, der Effekt ist verflogen. Gibt es manchmal auch Momente, wo es wieder wie einfach puh, da ist?
Ja, das ist schon so, dass das scheint sehr gut gespeichert zu sein. Und dann, ich weiß gerade letztes Mal so eine Wanderung und war alles so grün und schön und weit und offen. Und dann haben wir das Gefühl, dass ja, man hat wie ein größeres Gefühlsrepertoire. Man kann da wie zurückgreifen und diese LSD- oder MDMA-artige Erfahrung machen. Es ist schon so, dass man eigentlich nicht dauernd Substanzen braucht, sondern dass man das wie wieder induzieren kann.
Ja, ich weiß noch, nach meinem ersten Mal, ich habe irgendwelche Pflanzensamen gegessen mit dem Wirkstoff LSA oder so. Und das hat mein Erleben von Farben für immer verändert. Also auch, das war so, okay, krass, dass das immer noch irgendwie, ja, dass es dann bleibt. Und es ist auch etwas, was ich im Meditieren dann zum Beispiel sehr deutlich oder ja, nach so einem Moment in der Stille sehr deutlich merke, wie sich das Erleben von Farben völlig verändert. Wenn ich so einfach irgendwie im Vorbeigehen auf das Bild schaue und denke, ja, irgendwelche, die Farben sind gar nicht so lebendig und nachher so, wow. Ja. Das ist spannend, wie stark eben dann doch der Alltag davon wortwörtlich gefärbt ist.
Also allgemein, dass wir natürlich auch dass die Erfahrungen wie lernen, das ist nur eine Methode, aber ich meine, man muss auch den Kindern ja zeigen, wo die Schönheit ist, nicht? Auch klassische Musik findet man nicht von Anfang an schön, man lernt das auch. So lernen wir, oder eben die Farben oder wie vielfältig ist, lernt man auch, indem man Aufsätze schreibt oder das nacherzählt. So sind natürlich, das ist nicht neu, oder? Aber ich denke schon, Psychedelika sind auch eine Methode, die Wahrnehmung noch einmal zu verbessern. Und es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass er ja diese Aldous Huxley berühmt, der hat ja 3 Stunden nur die Falten seiner Hose bewundert, nicht? Also wie spannend eigentlich die Welt sein kann. Zum Beispiel esse ich viel aufmerksamer und ich muss sagen, also es käme jetzt nicht mehr in den Sinn, Fernsehen oder sonst was zu tun, sondern das Essen, habe ich gemerkt, ist so spannend. Ich habe das natürlich auch noch nachtrainiert. Ich habe so Duftstoffe und verschiedene Dinge geübt, nicht, um zum Beispiel Geruch und Geschmack zu verbessern. Und das ist schon reichhaltiger, wenn man sich sehr darauf achtet. Und Psychedelika können wie so eine Motivation sein, zu sehen, aha, das könnte alles so spannend sein. Das ist auch für die Patienten so, nicht? Die sind vielleicht lang nur depressiv und dann sehen sie auf einmal, es ist doch in meinem Hirn irgendwie möglich, alles sehr positiv oder sehr vielfältig offen zu sehen, und das kann sie dann auch motivieren, an ihrer Therapie zu arbeiten.
Also dieses im Moment präsent sein ist wie, dann ist es völlig genug. Es hat so genug. Es ist schon genug. Ich muss nicht noch eben dieses ständige nach vorne schauen, was kommt noch, nach hinten schauen, was war. Wenn das ein Moment oder wenn das entfällt, wie Sie sagen, ist sehr spannend, sehr, sehr spannend.
Was man auch sagen kann, ist, dass im Hirn natürlich man das sieht, oder dass also das Denken wieder etwas abgeschaltet und die Sinnesreize werden weniger gefiltert, oder? Normalerweise haben wir so wie einen Wahrnehmungsegoismus, nennt man das. Wir schauen, welche Reize sind nützlich für uns und welche nicht, und die werden alle weggefiltert. Das macht das Leben langweilig, weil nur sehr wenig ist wirklich nützlich, überlebensnotwendig. Und mit dem Psychedelika sind wir offen für alle Reize. Das macht es sehr spannend. Das andere ist natürlich auch mit der Bedeutsamkeit. Viele depressive Patienten leiden ja, dass nichts bedeutsam ist, oder sie arbeiten wie verrückt, um irgendeine Bedeutung zu finden. Auf einmal sehen sie, Bedeutung ist eigentlich auch ein Gefühl, oder das entsteht, und man kann einen Apfel anschauen und es ist bedeutsam. Und das hilft ihnen schon auch zu sehen, aha, ich muss jetzt nicht dauernd irgendwie auf den Pilatus rennen oder auf das Matterhorn gehen. Also es ist überall, gibt es Bedeutung, ich muss sie nur sehen.
Ja, es ist eine unglaubliche Erleichterung, oder? Ich muss nicht die Bedeutung herstellen, sondern sie ist schon da. Das ist so, ja, erleichternd für den armen Menschen. Genau. es ist vor allem im Bereich Depression, wo diese Psychedelika vielversprechend sind.
Ja, also die Forschung ist schon vor allem jetzt auf Depression, und als Antidepressivum wird das, kann man sagen, eingesetzt. Die andere große Störungsgruppe sind ja die posttraumatischen Belastungsstörungen, also Leute, vor allem in Amerika, diese Veteranen, die Kriegstraumata erlebt haben, dass man die mit MDMA behandelt. Aber es gibt natürlich auch Versuche, das zu erweitern. Ich habe viel Erfahrung jetzt auch mit Essstörungen, mit Zwängen. Das ist wahrscheinlich nicht spezifisch auf eine Störung, aber es ist schon so, die meisten Studien momentan sind über Depressionen und Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen.
Würden Sie sogar so weit gehen und sagen, es wäre eigentlich gut, wenn alle Menschen irgendwann wie so eine Initiation durchgehen dürfen mit einem Psychedelikum?
Nein, das denke ich nicht, eben weil ja nur schon nicht alle sich eignen und wir viele auch von Psychedelika schützen müssen. Nein, ich denke, man muss wirklich bereit sein dafür und ich denke, okay, man muss Zeit haben. Es ist doch irgendwo halt immer noch etwas für Privilegierte. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag einen Job haben und 10 Stunden arbeiten und dann Wochenende noch so eine verrückte Sache machen. Also von dem her glaube ich nicht, ist es besser, man hält den Ball tief und empfiehlt das nicht allen. Und einfach die, die sich wirklich bereit fühlen, die auch irgendwie ein Buch gelesen darüber haben oder so, oder sich beschäftigt haben, dass die dann das nützen dürfen. Muss ich auch Albert Hofmann, der ja LSD entdeckt hat, hat schon von Anfang gesagt, das könnte eine wunderbare Sache sein, aber vermutlich nicht für alle.
Ja, weil im Moment ist es ja schon ein großes Thema, das Microdosing, und zum Teil werden Psychedelika ja schon fast als Allheilmittel angepriesen, und ich bin dem sehr, stehe dem extrem skeptisch gegenüber und Sie natürlich auch. Also
genau, man muss schon aufpassen, dass man die Geschichte nicht wiederholt, oder mit Leary und so hat man das gehabt, dann haben wir auch gedacht, man gibt allen, man wollte politische Prozesse fördern und so weiter. Und das hatte dann alles zu diesem Verbot geführt, das ja doch schwerwiegend war. Auch die Forschung wurde gestoppt. Mhm. Also da denke ich, ist es wichtig, dass wir das nicht wiederholen. Klar, Medien neigen zum Hype, nicht? Und die Medien werden dann auch bei den ersten Unfällen zur Stelle sein. Da darf man sich keine falschen Hoffnungen machen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass das wie der Schweiz jetzt ist. Also wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, 200 Patienten in Behandlung. Das sind 40 Therapeuten, die sich wirklich auskennen. Das mag noch etwas größer werden, aber ich denke nicht, dass das eine Massenbehandlung wird.
Also nicht der LSD-Filz anstelle der Hostie im Abendmahl.
Ja gut, die Hostie wird auch immer seltener geschluckt. Aber das denke ich schon, ist natürlich diese Zeremonie, sagen wir jetzt mit der Hostie und so, ist natürlich schon weniger riskant oder irgendwo vielleicht tauglicher für große Mengen. Muss auch sehen, ich meine, man hat auch früher versucht, zum Beispiel eben in großen Mengen, wo man einfach so Management-Seminar und da hat man jeden Nachmittag Psilocybin gegeben, das hat sich nicht bewährt. Weil Leute haben noch Bad Trips und so weiter, also ich muss schon sehen, es ist, genau, es wird immer aufwendig bleiben. Also ich muss jede einzelne Person ganz genau untersuchen, ganz genau instruieren. Es ist leider nichts für die Masse, es ist auch nicht geeignet wie die Hostie für so ein Gemeinschaftszeremoniell, meines Erachtens gar nicht geeignet.
Gregor Haser war das in der Reportage von mir, Lila Sutter. Teile gerne deine Gedanken zur Folge mit uns via contact@reflab.ch oder auch via Instagram @reflab.ch. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Reflab.